Die heutige Folge von Holstein 1:1 wird euch präsentiert vom Frequenzfestival Kiel. Mit 16 Konzerten, Workshops und Installationen beleben 100 KünstlerInnen die Stadt vom 5. bis zum 13. Mai mit aktueller Sound-, Video- und Performancekunst. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa.
Moin, Niklas.
Grüße dich. Nach dem 0:3 auf der Schwäbischen Ostalb beim 1. FC Heidenheim am Sonntag. Wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen, diese erreichten 40 Punkte und der Sieg gegen, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, Nürnberg. Sieg in Rostock und Nürnberg. Gegen Nürnberg, Gold wert in diesem Zusammenhang, denn bei Heidenheim war nichts zu bestellen für Holstein.
Also seltener hat man gesehen als auf dem Heidenheimer Schlossberg, im Stadion dort, wo der Unterschied nicht nur in dieser Saison, sondern insgesamt zwischen der Zweitligaspitze und dem Mittelfeld liegt, in dem Holstein angehört. Und Heidenheim ist eben ein völlig ernsthafter Aufstiegsaspirant, was vielleicht für viele Leute immer noch irgendwie so eine krude Vorstellung ist oder so, aber es ist tatsächlich so. Soll heißen, die interessiert jetzt relativ wenig, was 20 Meter vor ihrem oder 25 Meter vor ihrem eigenen Tor passiert. Und interessiert auch bis 25 oder 30 Meter vor dem gegnerischen Tor nicht so viel. Soll heißen, hinten mörderstabil, Betonabwehr, möchte ich mal sagen, ohne dass, das ist ja kein Catenaccio oder irgend sowas, aber die sind einfach bärenstark in der Deckung. Und vorne sind sie von einer brutalen Effizienz beseelt und haben natürlich mit Tim Kleindienst auch noch einen Torjäger da an der Spitze drin, der aber auch trifft, wie er gerne möchte im Moment. Das sind die Zutaten dann. Da kann Holstein mit Positionsspiel, was immer gerühmt wird und so weiter, schönen Ballstaffetten, die jetzt auch nicht so zahlreich waren am vergangenen Sonntag, kann aber schön den Ball zirkulieren lassen, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Wenn du in beiden Strafräumen, haben wir auch schon zigmal thematisiert, aber es war so exemplarisch am vergangenen Sonntag wieder, du kannst den Ball zirkulieren lassen, die hatten ja in der ersten Halbzeit 62% Ballbesitz, ja, was hilft dir das, ne? Du hast anderthalb Torchancen, einen Schuss von Porat vorne und einen Schulterkopfball von Fridtjonsson, den hätte Kleindienst beispielsweise zumindest aufs Tor gebracht und ich wage einfach die These auch vielleicht ins Tor geköpft. Er trifft den mit der Schulter im Bedrängnis, so, und hinten räumst du über weite Strecken schön auf, auch bei Holstein. Aber dann bist du in 4-5 Szenen einfach nicht zur Stelle. So, und dann macht Heidenheim 3 Tore raus und dann ist Abpfiff und du fragst dich eigentlich, warum? Warum? Also Fußballkultur, wie Holstein das versteht oder wie Holsteins Philosophieansatz ist das nicht, was in Heidenheim stattfindet. Aber jetzt muss man sich entscheiden, möchte man Tabelle oder möchte man den Schönheitspreis für die künstlerische Note, die B-Note sozusagen. Also ich bin da gespaltener Auffassung, so ein Mischding finde ich schon gut. Ja. Also da wir ja in unserem Format hier für Innovation stehen, für verbale Haute Couture und ähnliche Geschichten, habe ich mir einen Begriff für dieses Spiel ausgedacht. Das war ein typisches 91,2% Spiel von Holstein. Soll heißen, über viele Phasen gut mitgehalten mit dem Top-Team, aber in entscheidenden Momenten verkackt.
Kommt mir jetzt noch ein bisschen sperrig über die Lippen, dieser Begriff, aber vielleicht bürgert er sich ja ein. 91,2%. Ja, okay, ich werde es versuchen, mir zu merken. Ja, ich fand, man hat auch, also über das gesamte Spiel gesehen, fehlte Holstein dann gegen diese starke Heidenheimer Abwehr auch Kreativität, Einfallsreichtum, Durchsetzungsfähigkeit. Also es war, wie du schon angesprochen hast, auch in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit, nicht viel besser, keine echten großen Chancen. Es gab mal Phasen, wo Holstein dann auch ein bisschen besser, also direkt nach dem Seitenwechsel zum Beispiel, ein bisschen besser im Spiel war. Man hatte aber auch immer so ein bisschen das Gefühl, es war, weil Heidenheim sie gelassen hat. Ne? Also sie haben dann zwischendurch auch mal ein, zwei Gänge zurückgeschaltet, auch direkt nach dem schnellen 1-0 nach Ecke Holstein kommen lassen, ohne halt wirklich in Bedrängnis zu geraten, auf die eigenen Defensivstärken zu vertrauen. Und das war einfach die höhere Qualität in diesem Spiel.
Ja, dann kommen auch mal von Holstein zwei, drei Flanken ins Strafraum. Viele sind dann auch nicht so getimed, dass da direkt daraus was entstehen könnte. Aber dann kamen mal zwei, drei gefährliche Flanken. Dann hast du auch mal gesehen, der Keeper von Heidenheim, da von oben bis unten tätowiert mit seinen Tapetenarmen und seinem Masterbody, ist dann mal kurz rausgekommen, 5-6 Meter vors Tor, und hat das Ding einfach runtergepflückt. Na, und da gab es aber schon im Flug des Balles, war klar, wenn man dann den Torwart gesehen hat, da passiert nichts, ne? Der holt das Ding runter. Mhm. Und wenn er aus irgendeinem Grund das vielleicht nicht so hinkriegen sollte, dann tut es jedem, der da in der Umgebung ist, weh. Ob eigenen Mann oder gegnerischen Stürmer oder Angreifer. Und das ist auch so ein Pluspunkt, ne? Das muss man ganz klar sagen. Da bist du natürlich als Deckung dann auch ein bisschen entspannter, ne? Wenn die Dinger da reinfliegen und dein Keeper kommt schon mal gerne 5-6 Meter raus und du weißt, in, da sage ich jetzt mal 90% oder 95% aller Fälle holt er da, fischt er das Ding auch das macht ruhig, ne? Mhm. Und also das war wirklich ein Unterschiedsspiel.
Ja. Ja.
Und da reicht das, finde ich, das auch ein bisschen, zumindest das, was offiziell gesagt wurde nach dem Spiel aus Holstein-Kreisen, fand ich das ein bisschen zu schönfärbend. Man kann dann auch mal sagen, das müssen wir heute total akzeptieren, ne?
Ja.
Das gab auch schon Spiele in Heidenheim, wo du wirklich dann auch noch verloren hast und gesagt hast, das war jetzt irgendwie, warum jetzt wirklich, ne? Aber das war so eindeutig. Das hätte ich mir gewünscht, dass da noch mehr Klarheit in der Analyse ist.
Mhm.
Das war ja nicht alles schlecht, darum geht es ja nicht. Das geht nur darum, will man noch eine Stufe weiter als Mittelfeld, das heißt ja nicht zwangsläufig, Tabellenmittelfeld, das heißt ja nicht zwangsläufig, dass man direkt jetzt an die Spitze stürmen soll oder kann oder irgendwas. Aber wenn man ein Stückchen weiter kommen möchte, um, sagen wir, im weitesten Sinne den Klassen halt noch besser abzusichern, dann ist das ein Ansatz, ne?
Mhm. Definitiv. Aber Holstein hat sich nicht in die Situation gebracht, auch einfach da gefährlich zu werden. Ne? Also
nee.
Das finde ich war wirklich, es war solide, es war jetzt kein grausames Fußballspiel von Holstein,
nein,
überhaupt nicht. Also Spielanlage stimmte, es war einfach nichts zu holen, weil man sich nicht in die Situation gebracht hat, wegen Heidenheimer Stärken und eigener fehlender Qualität, zumindest in diesem Spiel. Also man sieht das zum Beispiel 12-1 Ecken, ne, für Heidenheim,
ja,
und wenn man weiß, wie gefährlich die Heidenheimer Ecken sind, so ist das 1-0 ja auch direkt gefallen, aber nur eine Ecke über das ganze Spiel, also spricht ja auch schon dafür, dass du dich bis zur Grundlinie nicht wirklich durchsetzen kannst.
Genau.
Also insofern.
Wir haben auf Beton, auf Granit gebissen da, ne, und da zeigt dann, ist dann, das muss man ehrlichkeitshalber natürlich auch dazu sagen, zeigt dann natürlich auch, wie man so schön sagt, wenn Spieler nicht dabei sind, dann dokumentiert das sehr häufig auch deren Bedeutung für das Spiel der eigenen Mannschaft. In diesem Fall waren eben die Mittelfeldkräfte Philipp Sander und Luis Holtby nicht am Start. Einer gesperrt, der andere kurzfristig mit einem Infekt ausgefallen. Das hat sich schon gezeigt.
Mhm.
Na, dahinter klafft im Moment ein Loch. Die laufen alle gut, verhalten sich im taktischen Gefüge vernünftig. Es fehlt der Punch, es fehlt der Zug, es fehlt wie das Draufgehen, wie jetzt gegen Nürnberg beispielsweise. Jetzt will ich die Nürnberger Deckungsspieler um Gottes Willen nicht in ihrer Qualität mit denen der Heidenheimer vergleichen. Da kommen die lange nicht ran, aber jedenfalls nicht hier in Kiel sind sie da nicht rangekommen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man da richtig drauf geht, dann stresst man den Gegner schon. Dieses halbherzige Anlaufen, das kannst du auch gleich sparen irgendwo. Ne?
Ja. Ja.
Beispielsweise. Ne?
Beispielsweise, genau so sieht's aus. Insofern, abhaken,
ja,
war nichts zu holen. Nächster Anlauf am kommenden Sonntag.
Ja.
Gegen Darmstadt 98.
Na, das wird jetzt deutlich leichter. Ne?
Also. Ja, genau, so sieht's aus. Jetzt kommt der Tabellenführer ins Holstein-Stadion. Kleiner Anknüpfungspunkt vielleicht auch. Einfach eine ganz lustige Zahl, finde ich. Hat man auch nicht so auf dem Schirm. Holstein hätte mit einem Sieg in Heidenheim auf Platz 2 der Auswärtstabelle springen können,
ja,
in der zweiten Liga. Sind jetzt Vierter, also auch alles gut.
Gut.
Aber zu Hause Platz 13,
mhm,
und mit Darmstadt kommt die stärkste Auswärtsmannschaft ins Holsteinstadion. Also da vielleicht nochmal extra nicht so gute Vorzeichen für Holstein.
Heidenheim zweitbeste Deckung, ne? Darmstadt jetzt mit Abstand die beste Deckung, mhm, nach Gegentoren. 24. Mhm. Muss man sich mal reinziehen irgendwo, ne? Sind in nach geschossenen Toren sind die nur mit 45, sind die nur in An- und Abführungszeichen Platz 6. Jetzt gucken wir uns mal die letzte Saison an, ne? Darmstadt, Vierter, punktgleich mit dem HSV, hatten das schlechte Torverhältnis, hatten den zweitbesten Sturm mit 71 Toren, trotz Schalke und Werder, zweitbester, mhm, Sturm, aber 46 Gegentore. Jetzt nochmal zur Erinnerung, 24. Jetzt darf man sich natürlich fragen, woran hat Darmstadt wohl im Sommer gedacht und woran haben sie wohl gefeilt? Also ich komme jetzt im ersten Moment nicht drauf. Das ist ja mal eine Denksportaufgabe.
Reiner Zufall.
Ja. Ja, aber es zeigt einfach, wohin die Reise führt in dieser Liga. Ne? Das mit attraktivem Spiel und allem drum und dran ist alles schön, ne? Ist alles gut. Und ich will um Gottes Willen jetzt nicht hier Verwaltungsfußball fordern oder sonstiges zum Wohle der Tabelle, um Gottes Willen. Aber es zeigt einfach, dass ein Stück weit Balance hin zur Defensive dem Gesamterfolg sehr zuträglich sein könnte. Und möchte in diesem Zusammenhang auch nochmal an die Zeit erinnern, an die Saison erinnern, 2021, die dann ja unglücklicherweise auf Platz 3 geändert ist. Warum? Weil Darmstadt natürlich im letzten Spiel hier 3-2 gewonnen hat mit unserem Ex-Trainer Markus Anfang damals noch. Das waren schöne Partycrasher, die Kameraden, mhm, da sollen sie mal schön warm anziehen. Das würde ich mir nämlich für Sonntag auch wünschen, ne? Obwohl eine Niederlage in Kiel denen auch nicht jetzt so extrem wehtut wie Holstein damals die Heimniederlage gegen Darmstadt. Aber so eine kleine Erinnerungsspitze wäre schon ganz nett, wenn Holstein die setzen könnte. Ne? Also das ist schon verrückt. Also bitte einfach vielleicht mal in der zukünftigen Ausrichtung daran denken. Achso, das meinte ich. Und da war Ole Werner der Trainer, mhm, in dieser Saison. Und wir erinnern uns. Und in der Sommerpause haben wir mehrfach natürlich über Analyse und Ausrichtung und so weiter gesprochen. Und er war schon zu Beginn der Saison sehr, sehr zuversichtlich, deutlich zuversichtlicher, als das eigentlich sein Naturell sonst vorgegeben hat, und hat gesagt, wir arbeiten und haben jetzt schon gearbeitet am Ende der Vorbereitung an einer leicht defensiveren Ausrichtung. Und am Ende hatte Holstein die beste Deckung mit 31 Gegentoren, glaube ich, und stand auf Platz 3 und eigentlich hätten sie aufsteigen müssen, mhm, sagen wir mal ehrlich irgendwo. Das, mhm, war jetzt dumm in den letzten beiden Spielen, haben wir ja auch schon mehrfach thematisiert. Nur, das muss doch irgendwie einmal zu denken geben, ne? Dass das schöne Spiel alleine jetzt nicht so viel bringt.
Vor allen Dingen, wenn es dann dazu führt, wie im Fall von Holstein im Moment, dass du auf Platz 8 ein negatives Torverhältnis hast.
Ja,
ist ja noch, also viele
ne?
Gegentore sind, mhm, das eine, aber wenn es dann auch mit nicht ganz so vielen Toren einhergeht,
ja,
dann ist es noch
genau.
Dramatisch will ich jetzt nicht sagen, aber spricht schon eine deutliche Sprache,
genau,
dass da Nachholbedarf besteht.
Genau.
Auf jeden Fall. Ne?
Damit wollen wir aber jetzt hier nicht die ganz gesamte Veranstaltung in eine Tonne treten oder sowas, ne? Um Gottes Willen. Nur, wie gesagt, also etwas, das wäre vielleicht ein etwas anderer, vielleicht böswillig könnte man sagen, ein etwas professionellerer, erwachsenerer Ansatz,
ja,
als der jetzt im Moment stattfindet.
Und es ist ja, der Ansatzpunkt für diesen Hebel ist ja auch total da, jetzt notgedrungen, denn drei Innenverteidiger etwa verlassen den Verein. Du wirst da mit einer neuen Achse in irgendeiner Form in die kommende Saison gehen. Und dann hast du die Gelegenheit, das von Anfang an, diese Umstellung natürlich zu implementieren.
Richtig.
Also, das ist der Arbeitsauftrag. Sozusagen.
Das ist der Arbeitsauftrag. Und es ist natürlich die Frage, welchen Typen Verteidiger, also, mhm, Innenverteidiger beispielsweise, man verpflichten möchte. Ist das jetzt so ein Aggressive-Typ oder ist das mehr so ein Spieleröffner à la Hauke Wahl, der so Verteidigen und Spieleöffnung so verkörpert oder nehme ich jetzt so einen Reinbeißer oder sowas, der da alles wegfegt? Also das ist dann so eine Gewissensentscheidung beziehungsweise eine Entscheidung des Trainerstaffs und von Sportchef Uwe Stöver. Da sind wir mal gespannt.
Ja, man kann ja die Aufstellung jetzt in Heidenheim, auch wenn Marcel Rapp nach dem Spiel gesagt hat, das hatte jetzt erstmal nichts mit der kommenden Saison zu tun, aber man kann das durchaus in die Richtung auch so ein bisschen drehen und interpretieren, finde ich. Denn so jemanden wie Hauke Wahl, der aus der Innenverteidigung heraus das Spiel macht und ein sehr guter Spieler im Spielaufbau ist, der wächst ja nicht auf Bäumen, nee. Den wirst du so wahrscheinlich erstmal nicht finden. Das heißt, da ist natürlich die Frage, wie du schon sagst, holst du wieder einen, der aus der Innenverteidigung aufbauen kann, vielleicht etwas anders als Hauke Wahl dann, oder verschiebst du diesen Spielaufbau eine Position nach vorne auf die Sechs, so wie wir es jetzt ja hatten, dass Patrick Erras neben Marco Komenda in der Innenverteidigung gespielt hat und der Spielaufbau lief immer wieder über Hauke Wahl, der ja so ein bisschen changiert ist zwischen diesen beiden Positionen, aber ja schon häufig auf der Sechs dann war und verpflichtest eben dann vielleicht noch einen spielstärkeren Sechser. Das kann ja auch damit einhergehen. Also vielleicht da auch so ein bisschen Fingerzeig ausprobieren, wie könnte das funktionieren, was brauchen wir, ne?
Ja, ja, zumal der, es gibt ja auch viele in An- und Abführungszeichen Experten, die sagen, wir brauchen unbedingt einen Knipser oder irgend sowas, ne? Hab jetzt mal in der Gegend rumgeguckt, also auf Bäumen wachsen die nicht.
Nee, noch weniger.
Noch weniger als ohnehin schon in den vergangenen Jahren, um dann diese rar gesäte Spezies irgendwie hier an Land zu ziehen, müsste man aber mal den Klingelbeutel Maridi aufmachen und wage zu bezweifeln, dass Holstein dazu wirtschaftlich in der Lage ist. Defensivspieler sind da schon etwas leichter zumindest zu bekommen, wenn man dann wirklich eine Idee hat. Mhm. Und dann muss es auch vielleicht nicht unbedingt immer das oberste Regal sein, für Kieler Verhältnisse jetzt das oberste Regal sein. Da gibt es dann auch Möglichkeiten, etwas zu entwickeln. Nehmen wir auch mal Darmstadt wieder als Beispiel, Patrick Pfeiffer, Innenverteidiger, hat seinen Marktwert da von überschaubaren Summen jetzt auf über 3 Millionen Euro gesteigert und Vertrag läuft aus, wird wahrscheinlich ablösefrei in die Bundesliga wechseln in der kommenden Saison. Das sind so Paradebeispiele. Da hat Darmstadt jetzt zwar kein Geld von, aber für den Spieler ist es natürlich positiv. Und den hatte jetzt auch keiner so richtig auf dem Zettel und der war am Anfang, war der gar nicht so sicher. Der hat sich eben reingefuchst in die Angelegenheit, gebürtiger Hamburger, und da wird sich der HSV dann auch schon mal wieder ärgern irgendwo, ne, dass sie den jetzt haben auch weggehen lassen, aber ist halt so, wie es ist. Also nur, ich sag mal, da geht schon ein bisschen was, was Defensivspieler anbelangt, und da kann man ein System drauf aufbauen, und vorne muss man eben zusehen, was geht mit den eigenen Bordmitteln, die im Moment noch da sind oder die auch in der kommenden Saison da sein werden, und mit dem ein oder anderen Neuzugang.
Genau, den einen oder anderen Neuzugang werden die Fans zumindest hoffen sehr darauf, dass da jetzt demnächst dann schon mal was verkündet wird.
Bin da ziemlich zuversichtlich.
Ja, das glaube ich auch. Da wird man dann ein bisschen Ruhe schon mal reinbringen. Jetzt hat man die Abgangsseite so gut wie geklärt. Es gibt noch so ein, zwei, also jetzt zum Beispiel Aufstellung aus Heidenheim, der Linksverteidiger Mikkel Kirkesko ist noch einer, wo man noch nicht genau weiß, wie es da weitergeht. Wird sich auch klären. Und dann haben wir die Abgangsseite abgehandelt sozusagen, und dann geht der Blick auf die Zugänge, und da wird dann mit Sicherheit werden dann demnächst Nägel mit Köpfen gemacht, denn man ist im sicheren Fahrwasser jetzt, und jetzt beginnt die Planung so richtig, und da glaube ich, es könnte für ein, je nachdem wie das dann aufgenommen wird, aber ich glaube, die Verkündung einiger Neuzugänge könnte für ein bisschen Ruhe sorgen im Umfeld.
Ist ja auch so 58 Euro ins Phrasenschwein, aber ein Umbruch, so schmerzhaft denn auch Spielerverluste sind, denn wie Hauke Wahl oder Fabian Riese oder auch ein menschlich und auch sportlich wie ein Alex Mühling oder Finn Bartels sowieso, muss ja nicht alle wieder aufzählen, Simon Lorenz. Es bietet tatsächlich auch immer eine Chance, ne? Und die muss Holstein dann jetzt nutzen, ne? Das ist der Auftrag, darüber sind sich alle Beteiligten aber auch völlig klar und völlig bewusst, das ist der Profifußball, so läuft es mal, ob diese Stückzahl 11 oder 12 Abgänge jetzt in dieser Größenordnung jedes Mal stattfinden müssen, das halte ich immer noch für eine etwas unglückliche Personalplanung jetzt von der gesamten Struktur her, aber jetzt ist es halt so, wie es ist, bringt ja auch nichts da groß hinterher zu karten, was man im vergangenen Sommer hätte machen müssen können und so weiter, kann ja auch keiner in eine Glaskugel schauen. Aber jetzt bietet sich die Chance, hat Holstein selber so nach außen getragen, diese Losung. Und da würde ich mich auch gerne anschließen, oder wollen wir uns mal gerne anschließen, wenn denn dann auch was dabei rumkommt. Mhm.
Nebenher, so kann man fast sagen, aber natürlich deutlich mehr als nebenher, geht es in den Endspurt der Saison. Einer der Aufstiegskandidaten als Holstein-Gegner ist mit Heidenheim, liegt hinter uns. Jetzt mit Darmstadt kommt der nächste. Dazu folgen dann ja auch noch Düsseldorf und St. Pauli. Mhm. Also langweilig wird es nicht, weil man ja auch, das haben wir auch gesagt, man möchte, also man hat nichts dagegen, ein bisschen Zünglein an der Aufstiegswaage zu spielen. Mhm. Und natürlich ohne jetzt Sympathien für irgendwas anderes. Und man kann ja, da bin ich zum Beispiel ganz bei unserem Kollegen Matthias Herrmann jetzt nicht davon sprechen, dass das in irgendeiner Form Wettbewerbsverzerrung war in Heidenheim, um da irgendwie dem HSV einen mitzugeben oder so.
Nein,
man einfach zu schlecht. Mhm. Hätte das mit Sicherheit gern anders gehabt. Jetzt kommt Darmstadt und dann, wie gesagt, Düsseldorf, St. Pauli, die eventuell auch nochmal, da muss man mal gucken.
Eher nicht mehr
mhm. jetzt nach den letzten Ergebnissen. Trotzdem kann man da gucken. Und Düsseldorf ist eine ganz spannende Geschichte, muss man dazu sagen, abseits des Fußballplatzes. Denn da kam jetzt eine Nachricht, die aufhorchen lässt. Das ist eine Revolution, könnte man sagen. Ich glaube, der Kicker hat es auch so geschrieben, eine Ticketrevolution. Mhm. Denn Fortuna Düsseldorf plant auf Sicht, keinen Eintritt mehr zu verlangen für seine Heimspiele. Soll in der kommenden Saison, so wie man hört, ausgetestet werden in 3 Spielen. Könnte auch schon mehr sein. Wir müssen dazu sagen, wir sind heute am Mittwochvormittag hier. Es ist noch eine Pressekonferenz anberaumt für den Mittag, glaube ich. Eventuell gibt es da noch ein paar mehr Infos, aber ein bisschen was haben wir schon, denn ein Schreiben, was die Düsseldorfer verfasst haben an ihre Partner und Sponsoren, das liegt schon vor, sozusagen vorab.
Sportinformationsdienst und WDR.
Genau, die haben das bekommen und haben da das dann schon mal rausgegeben.
Kommt ja,
ein bisschen wie Kai aus der Kiste, ne?
Ja, irre. Und sag mal, passt dann auch, ohne dass man jetzt wirklich die ganz präzisen näheren Hintergründe wüsste. Das ist schon genau richtig formuliert, wie Kai aus der Kiste, diese Meldung. Aber wenn man sich dann damit ein bisschen auseinandersetzt, irgendwie, was kann da der Hintergrund sein, ne? Also in erster Linie dürfte natürlich der Hintergrund sein, so mutmaße ich jetzt einfach mal, dass man Fannähe dokumentieren möchte, um diesen seit Jahren sich steigernden Vorwurf entgegenzustellen, dass alles nur für den Profit läuft. Fehlt mir aber auch die Fantasie dafür, dass ausgerechnet bei Fortuna Düsseldorf in einer Stadt mit so viel Marketing, mit so viel Business und so weiter, dass da ausgerechnet die ausschließlich guten Menschen von Sezuan ansässig sind, sich überlegt haben, was machen wir jetzt wieder Gutes. Also ich denke schon, dass mit dieser Idee, die möglicherweise ja dann tatsächlich auch in die Tat umgesetzt wird, vielleicht rechnet sich das auch. Mhm. Ne? Über Merchandising, also Trikotverkauf, was weiß ich, diese ganzen Devotionalien, stand jetzt in der Vorabmeldung da drin, dass sie den Einnahmeverlust dann über irgendwelche Geldgeber kompensieren wollen. Naja, ist ja in Düsseldorf ist es ja vielleicht auch möglich irgendwo, dass ich Nordkurve macht dann Industrieunternehmen so wie noch, das dort ansässig ist, die Westkurve dann der Konkurrent davon, das wird dann eine Woche lang wunderbar verkündet, ne? Alle jubeln, unsere Fortuna und jetzt kaufen wir alle nur noch Stereoanlagen bei dem Industriehersteller oder bei dem Hersteller oder Staubsauger bei dem oder sowas. Ne? Also das möglicherweise, ich gehe mal davon aus, dass sie sich da kluge Köpfe zusammengesetzt haben und das ausbaldowert haben. Könnte aber auch sein, da steht natürlich in dem krassen Widerspruch zu der Meldung von gestern, dass die UEFA, die Europäische Fußballunion, ernsthaft Gedanken daran verschwendet, muss man ja schon so formulieren, die könnten irgendwann mal nach 2025, bis dahin sind die Endspiele schon terminiert, auch ortsmäßig festgelegt, diese Endspiele in die USA auszulagern, weil man da mehr Profit rausschlagen
Champions
kann.
League, muss man dazu sagen.
Champions League-Endspiele. Ja, Entschuldigung. Mhm. Und das ist ja, also ganz ehrlich, irgendwann muss man in diese Zentralen auch mal mit einem Baseballschläger hingehen. Ne? Ich will jetzt den Aufruf zu Gewalt, die sollen dann nur die Briefkästen abhauen da irgendwo. Ne? Aber das geht doch wohl zu weit, sowas. Und das passt dann an diesem Tag so wunderbar zusammen. spannend dürfte bei Fortuna Düsseldorf bei diesem Fall auch sein. Ob es da irgendeinen kausalen Zusammenhang gibt, kann ich jetzt wirklich nicht beurteilen mit der Geschichte Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußballliga, DFL. Weil da gibt es drei, also da wird ja auch erst aus Bad Dovert jetzt welche Geldgeber da vielleicht in Frage kämen, ob dann überhaupt die Mehrheit aus den 36 DFL-Vereinen zustande kommt. Ich glaube, ich brauche eine Zweidrittelmehrheit bei der finalen Abstimmung. Wird man alles sehen, aber jetzt ist erstmal die Castingshow da beendet und irgendwann wollen sie sich dann auf irgendein oder zwei festlegen. Das generell ist aus Bad Dovert, dass es denn so drei Töpfe geben soll. Topf 1 für gemeinsame Vermarktungsentwicklung, also Streaming und Internationalisierung. Wollen möglicherweise dann die DFL ein eigenes Fernsehformat, ein eigenes Streaming-Format rausbringen und nicht mehr von, so wie die TV-Vermarktung jetzt läuft, da Sky oder The Zone oder sonst was, vielleicht wollen sie es dann selber machen. Die Signale produzieren sie schon selber, also sind sie schon auf einem guten Weg. Aus ihrer Sicht. Topf 2 soll dann für die Infrastruktur der Clubs zur Verfügung gestellt werden, von den Milliardeneinnahmen, die sie sich erhoffen. Und Topf 3 soll den Clubs möglicherweise zur freien Verfügung gestellt werden. Vielleicht ist das dann auch ein bisschen, was dahinter steckt, irgendwie, dass man sagt: So, pass auf. Ich weiß es nicht. Ob es dann für Aufsteiger wie SV Elversberg ein adäquates Geschäftsmodell ist, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. Spannend ist die Nummer bei Fortuna
Spannend
Düsseldorf.
Spannend ist auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass in Düsseldorf ja noch Potenzial ist. Also die haben ein Stadion, was ja auch
länderspieltauglich
ist, genau, für über 50.000. Und der Zuschauerschnitt liegt jetzt so bei knapp 30, glaube ich, 29
genau.
Und ein bisschen. Das heißt, da ist ja auch noch deutlich Luft. Wenn du volles Stadion mit über 50.000 ist natürlich auch eine, kann natürlich auch eine Heimstärke in irgendeiner Form bewirken. Das ist das eine, ne? Das zweite hast du angesprochen, so Merchandising und so weiter. Wenn du kein Geld mehr für die Tickets bezahlen musst, sitzt natürlich dein Geld ein bisschen lockerer, was andere Sachen angeht, ne? Trikotverkäufe und so weiter.
Genau.
Oder vielleicht auch im Stadion nochmal eine Wurst mehr oder wie auch immer. Das kann ja auch alles sein. Also insofern.
Und natürlich ein überragender Imagegewinn, ne?
Absolut, absolut. Das, also das steht über allem. Aber klar, das steht über allem. Ich glaube, das ist deutlich. Es geht mir nur darum zu überlegen, ob das, vielleicht hört es sich so an, wir verzichten jetzt auf Millionen. Es wird so, die Zuschauereinnahmen werden taxiert so auf 8 Millionen im Jahr. Vielleicht ist es aber tatsächlich so, dass man am Ende gar nicht auf so viel verzichten muss, weil man das über andere Wege eben reinbekommt. Ne? Über anders ausgerichtete strategische Partnerschaften, wie es ja dann immer heißt, also Sponsoring und so weiter. Also vielleicht denkt man auch erstmal, oh mein Gott, und 8 Millionen und wo sollen wir die herkriegen? Und da sind wir natürlich bei anderen Vereinen, wo das dann wahrscheinlich und an anderen Orten, eher an der Peripherie, ich will jetzt hier nicht aus dem Fenster gucken, wo das natürlich deutlich schwieriger ist, dann Partner auch dafür ranzubekommen. Aber für so jemanden wie Düsseldorf in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalen, im Rheinland gut vernetzt, wie du gesagt hast, große Wirtschaftskraft, ist das vielleicht dann am Ende, geht dir vielleicht gar nicht so viel verloren und dann ist es, bezahlst du vielleicht ein bisschen drauf, aber das ist dann das Image mehr als wert.
So, und wenn das dann bei anderen Vereinen oder in anderen Regionen, wie du es eben richtig beschrieben hast, dann geowirtschaftlichen Gründen oder Geomarktgründen nicht so funktionieren kann, könnte das aber trotzdem durchschlagen. Ich sag einfach mal, dadurch, dass dann vielleicht die Eintrittspreise niedriger gehalten werden. Und der Fußball wäre wirklich, ohne dass das jetzt nochmal, das sind nicht alles nur gute und liebe Menschen, die das da aus Jux und Dollerei machen. Aber wenn Profit und Fannähe sich auf dieser Ebene vereinen, dann gibt es ja nur Gewinner, ne? Und gäbe es nur Gewinner. Eine tolle Vorstellung, an die ich bis gestern nicht ansatzweise jemals einen Gedanken verschwendet hätte, dass sowas in den Köpfen von Fußballfunktionären auftreten könnte.
Andererseits kann es natürlich auch noch mehr dazu führen, dass die DFL, sprich erste und zweite Liga, immer mehr also ein Closed Shop wird. Ne?
Ja.
Dass es wirklich abgekapselt wird ein bisschen von dritter Liga und darunter, weil dann die Unterschiede einfach zu groß sind.
Ja.
Das haben wir jetzt ja schon so ein bisschen, dass du als Aufsteiger wirklich Also ja. Kaiserslautern macht zum Beispiel super dieses Jahr.
Ja, das ist eben so ein anderer Standort, ne? Genau, das ist halt so. Ne?
Aber wenn man dann so jemanden wie Elversberg, wobei die ja jetzt im Moment auch schwächeln in der dritten Liga.
Ja, aber die haben auch so viel Vorsprung, die könnten das wirklich schaffen irgendwo.
Ja, genau. Mhm. Also da steckt ganz viel drin, ne? Ganz viele Aspekte. Sind wir mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Zunächst mal echt eine Knaller-Nachricht, muss man so wirklich mal sagen. Ja. Wie das dann nachher zustande kommt, schauen wir. Aber überhaupt dieser Ansatzpunkt unter dem Motto Fortuna für alle, glaube ich.
Ja, ja.
Ja. Irre. Wirklich, wirklich spannend.
Ja. Und umso wichtiger, ne, dass dann Holstein in diesem Closed Circle auch über die nächste Saison, es ist dann die siebte, glaube ich, in Folge schon in der zweiten Liga, dann auch weiter da bestehen ist und ein kleiner Flachwitz am Rande. Der künftige Abwehrchef oder die künftigen Abwehrorganisatoren könnten sich natürlich an Bayerns Upe Meccano orientieren. Es war jetzt im Moment ein bisschen in einer Formkrise, aber grundsätzlich bis vor 3-4 Wochen war er wirklich sehr stark und hat unter anderem auch deshalb seine Fähigkeiten, auch was das Coaching und Organisieren anbelangt, daher zu verdanken, dass er bei einem Opernsänger Stimmunterricht genommen hat, weil er sonst nach den Spielen von der Schreierei immer so heiser war und das hat sich jetzt gebessert.
Ja.
Na, das ist jetzt, die Schwäche ist jetzt in die Füße übergegangen, aber
ja,
das muss ja nicht zwangsläufig so sein. Also vielleicht ein kleiner Tipp hier, wenn die Spieler vielleicht ein bisschen lauter rufen sollen und da nicht gereizte Stimmbänder, am Theater ist bestimmt noch mal eine halbe Stunde frei irgendwo mit dem Opernsänger, dann vielleicht, der vielleicht auch Fußball begeistert ist, ein paar Stimmübungen zu machen.
Das glaube ich auch.
Soll was bringen.
Soll was bringen, okay. Mhm. Dann hoffen wir, dass das Holstein-Stadion von der Kulisse auch dann wirklich immer so laut ist, dass man überhaupt Heiserkeit riskiert.
Genau.
Das gehört dann auch dazu. Sonntag gegen Darmstadt darf es gerne voll werden.
Ja.
Wird mit Sicherheit ein ansehnliches Fußballspiel. Das denke ich schon.
Das glaube ich auch.
Das wird jetzt kein Gestolpere. Wir haben die Vorzeichen geklärt. Darmstadt seit Ewigkeiten Tabellenführer.
Seit dem 12. Spieltag. 11-0.
11-0.
Heidenheim hatte 12-0. Ja.
Na, das bleibt aber 11-0 bei Darmstadt dann.
Ja. Kann gut sein. Ja. Holstein übrigens 5-0. Auch gut.
Noch irgendwelche Zahlen?
Nee,
Zahlen bitte. Sonntag 13:30, Holstein gegen Darmstadt 98. Kostet Eintritt, so viel können wir sagen.
Ja.
Leider müsst ihr für das Spiel bezahlen.
Noch.
Wenn ihr nicht wollt, unser Live-Ticker steht euch zur freien Verfügung. Da dürft ihr natürlich gerne reingucken. Sonst nach dem Spiel gibt's von uns Spielbericht, Statistik, Einzelkritik und den Nachspielzeitkommentar. Nächste Woche sprechen wir dann darüber, was nach dem zweiten Spitzenspiel oder Spiel gegen Spitzenmannschaften vielleicht eher dann die Ausgangslage für Holstein ist. Vielleicht haben wir dann auch in Sachen Neuzugänge schon was zu berichten. Vielleicht haben wir noch mehr aus Düsseldorf zu berichten und werden euch auf dem Laufenden halten und verfolgen das bis dahin selbst ganz interessiert, würde ich sagen. Also, ich finde es spannend.
Ich auch.
So sieht's aus. Opa, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ihr da draußen, macht es euch nett. Gutes Fußballwochenende. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Ciao.